Herzlich willkommen bei meinem Podcast Herz und Hantel. Heute wieder der liebe Simon zu Gast. Den kennt ihr schon. Wir hatten schon mal eine Folge und die kam relativ gut an bei euch. Und wir haben uns gedacht, wir wollen daraus eine Serie machen. Wir haben auch ein kleines Q&A im Vorfeld gemacht. Und wir wollen einfach in Zukunft gewisse Themen rund ums Bodybuilding, also Ernährung, Training, alles Mögliche mit euch bequatschen oder auch wir zwei untereinander. Und genau, ich freue mich, dass du wieder da bist, Simon. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, wieder hier zu sein. Ich freue mich auch.
Ja,
und
ja.
Ich bin gespannt, was für Fragen reinkamen.
Wie war denn so das Feedback, also auf den letzten Podcast in deinem Umfeld? Wir haben ja privat schon mal ein bisschen gequatscht, aber du kannst ja noch mal kurz hier für die Zuhörer ein bisschen erzählen, wie das so angekommen ist. Dann kann ich auch gleich mal erzählen, wie das in meinem Umfeld so angekommen ist.
Also, ich habe jetzt nur positives Feedback bekommen, hat mich auch ein bisschen gewundert. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich komme jetzt hier gerade aus einer sehr ländlichen Gegend, wo man das Thema jetzt nicht unbedingt kennt oder vielleicht auch ein bisschen negativ eingestellt ist zu dem ganzen Thema Bodybuilding, alles was dazugehört.
Genau.
Aber ich fand, das Feedback war sehr positiv, gerade auch so, was jetzt das Thema Stoff angeht, dass man da mal in die Materie Einblick bekommen hat. Und ja, also ich war selber positiv überrascht über das Feedback, aber hat mich natürlich sehr gefreut, muss ich sagen.
Ja, kann ich nur so bestätigen. Also ich habe auch teilweise Rückmeldungen bekommen von Leuten, die gar keinen Sport machen, ne, und die fanden das total spannend. Also sie haben auch gesagt, sie haben zwar nur die Hälfte verstanden oder ein paar Leute mussten dann auch wirklich Google nebendran aufmachen, um halt ständig irgendwelche Sachen nachzuschauen, weil sie, das war teilweise Fachchinesisch, aber trotzdem fanden die den Content super spannend anzuhören. Und ich habe auch von einigen gehört, so nach dem Motto, ey, ist das krass, wie tief ihr drin seid in der Materie und wie viel Know-how auch dazugehört. Jetzt zum Beispiel in deinem Fall, Simon, du gehst ja auf die Bühne, du bist Wettkampf-Bodybuilder und was da, die Komplexität, ne, des Ganzen. Und das haben einige wirklich bewundert und waren dementsprechend auch total begeistert, dass wir da mal so transparent drüber geredet haben.
Ja, also ich glaube halt auch, die meisten Leute wissen gar nicht, was dahinter steckt. Gerade jetzt auch, wenn es Richtung Wettkampf geht, Wettkampfdiät und sowas. Ich glaube, die meisten Leute denken, man macht eine kleine Diät und dann ist die Sache gegessen. Dann malt man sich noch ein bisschen mit brauner Farbe an und gut
genau.
ist. Aber was da wirklich hinter steckt und was wie der Körper beeinflusst wird, ich glaube, das ist den Leuten gar nicht so bewusst.
Nee, genau. Und deswegen finde ich es so schön, weil ich habe halt auch Leute in meinem Umfeld oder so, die Followerschaft, da ist jetzt kaum einer so tief drin in der Bodybuilding-Materie. Und ich glaube, das ist für Außenstehende manchmal wie so ein Actionfilm, wenn die dann dazu zuhören können, weißt du? Weil das ist so far out für viele. Und man muss ja auch dazu sagen, Simon, was das alles mit sich bringt, so eine Wettkampfdiät oder allgemein das Leben als Bodybuilder. Ne? Da gehört ja auch viel Mut, viel Risikobereitschaft dazu. Und ich glaube, für viele ist das ist so ein bisschen mystisch auch, weil das ist halt auch alles ein bisschen gefährlich, ne? Und ein bisschen, da darf man nicht so offen drüber reden. Und ich glaube, für viele ist das einfach total spannend, dass man da mal so das transparent offenlegt. Und ich danke dir auch wirklich für deine Offenheit, auch nochmal rückblickend betrachtet. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch beim letzten Mal. Deswegen habe ich mich auch gefreut, dass du wieder heute dabei bist. Und ich würde einfach mal beginnen. Und zwar sehe ich schon wieder sehr schmal aus neben dir. Wie sieht's so momentan mit dem Gewicht aus, mein Guter?
Ich weiß gar nicht, wie es damals war, als wir geredet hatten.
Es waren über 100 Kilo, ne?
Ja, war es. Ja.
Ja, also die 100 war, hat er vorgestellt.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich war bis 104.
Ja.
Sind wir noch hochgegangen und dann haben wir so einen kleinen Cut gesetzt. Weil mein Magen hat nicht mehr mitgespielt von der Verdauung her und so. Es ging nicht mehr rein. Ich hatte viel Sodbrennen und alles. Und man hat auch an der Form gemerkt, dass es so langsam anfängt zu kippen. Und dann haben wir jetzt so einen kleinen Cut gemacht. Das Ganze nennt sich Pullback-Phase. Heißt also, wir haben das Ganze, ich sag's einfach, das ganze Insulin ist raus. Um auch die körpereigene Produktion wieder anzukurbeln oder zu schauen, ob das wie normal halt wieder läuft. Die Ernährung ist runtergefahren worden von den Kalorien her. Genau, das Training ist gleich geblieben. Wir versuchen uns jetzt wieder mehr auf das Training zu fokussieren und dort alles richtig zu machen und auf den Körper zu hören, Körperfeedback zu kriegen, Biofeedback zu kriegen. Und war für meinen Kopf relativ schwierig,
Glaube ich.
ne, weil es ging ja da auch ein bisschen Fülle verloren und so. Das kommt jetzt so langsam alles wieder, als wo der Stoffwechsel wieder angeregt ist und wieder ordentlich brennt. Ne, aber es hat halt auch eine Zeit gedauert, bis der Körper halt auch das Feedback wieder gibt, dass gerade auch der Magen wieder läuft von der Verdauung her. Ne.
Das hört man ja bei ganz vielen. Also ich meine, ich bin das beste Beispiel, aber es ist aufgrund von meiner Vorerkrankung einfach auch, ne? Die Verdauung im Bodybuilding ist das A und O. Und bei ganz vielen ist der limitierende Faktor vom Aufbau gar nicht mal irgendwie ne, die Supplementation oder das Training, sondern einfach die Menge an Essen, die verdaut und vor allem verwertet werden muss. Weil was bringt dir das, wenn du 5000 Kalorien oben reinschiebst und es kommen 4.500 unten wieder unverdaut, sage ich mal, raus, beziehungsweise was der Körper dann daraus nicht mehr absorbieren kann. Ne? Du
Ja.
sagst jetzt, ihr habt so eine Pullback-Phase gemacht. Wie sieht das Ganze aus in Form von Gewicht? Also wie viel Gewicht hast du denn abgeworfen in der Zeit?
Ach, ich bin jetzt bei 101 circa. Also vom Gewicht hat sich gar nicht
Okay.
so viel verändert. Na, es ist so ein kleiner Negativtrend zu sehen. Aber vom Bodyfat her wurde es ein bisschen besser. Na, und was so Pump angeht, was Biofeedback, Verdauung, Hunger, gerade der Hunger, also ich hatte gar keinen, so gut wie gar keinen Hunger mehr zu der Zeit. Das kommt jetzt so langsam alles wieder, so dass man auch sagt, dass der Stoffwechsel so langsam jetzt wieder ordentlich brennt. Und ich denke, in den nächsten Wochen wird es auch wieder ja, weitergehen mit dem Push. Also, dass wir nochmal eine kleine Push-Phase haben. Ja.
Und
Alles.
wenn du sagst, die Verdauung hat nicht mehr mitgespielt, du hast ja schon gesagt, ihr hattet Sodbrennen und so weiter und so fort. Haben du und dein Coach denn irgendwelche Maßnahmen getroffen, um da aufzuräumen? Oder ging es wirklich nur einfach Essen, Menge reduzieren? Das ist
Genau.
nämlich interessant für die Zuhörer. Viele haben heute Verdauungsbeschwerden. Auch viele Lifestyle-Athleten haben oftmals das Problem, ne, dass die Verdauung da irgendwann nicht mehr
Ja.
mitspielt. Ist ja bei mir genau dasselbe. Deswegen würde es mich mal interessieren, wie war so das Vorgehen?
Also vorweg würde ich einfach sagen, dass man darauf achten soll, dass man die Nahrungsmittel, die man konsumiert, sowieso verträgt. Egal wie viele Kalorien man jetzt zu sich nimmt, man sollte das trotzdem alles gut vertragen. Und so war es ja auch bei uns. Wir haben ja sowieso nur mit Lebensmitteln gearbeitet, die ich eigentlich relativ gut vertrage. Und die Menge hat es halt gemacht irgendwann bei mir, ne? Und deswegen haben wir auch die Menge reduziert.
Ja.
Genau.
Und das war dann auch, dann wurde das Problem quasi dadurch schon gelöst.
Ja,
Ne?
genau.
Ah
Also
ja, okay.
an Trainingstagen habe ich immer noch eine gute Anzahl an Kalorien, sage ich mal. Und an trainingsfreien Tagen ist es dann weniger. Da braucht der Körper auch nicht so viel. Das Cardio wird wieder hochgefahren. Und genau.
Und habt ihr an Supplements irgendwas verändert? Also jetzt gerade was die Verdauung angeht oder so. Hast du da irgendwelche Sachen, die du dauerhaft auch nimmst? Jetzt zum Beispiel, wie ich nenne jetzt einfach mal ein paar Namen von HPN, das Gut Pro oder Enzyme. Wie sieht das aus bei dir?
Also ich würde sagen, Verdauungsenzyme sind so die letzte Instanz, zu der man greifen sollte. Das war bei uns auch der Fall, als die Kalorien so hoch waren. Ich hatte ihm schon das Feedback gegeben, dass die Verdauung ein bisschen schlechter geworden ist und ich Probleme habe. Daraufhin habe ich dann zu meinen Mahlzeiten von Now Foods, die Superenzymes,
Ja, die sind
drei
super.
Stück zu jeder Mahlzeit genommen. Aber auch das hat dann irgendwann nicht mehr geholfen nach guten 2 Wochen. Und dann haben wir halt gesagt, jetzt machen wir den Cut. Weil, ja, irgendwann hat es halt auch keinen Sinn mehr, ne? Da kann man auch Supplemente oben reinkippen, wie man will. Das bringt dann nichts.
Genau. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also ich bin ja, habe täglich ein paar Supplements für meine Verdauung immer im Gebrauch. Ne? Und ich merke aber, es steht und fällt nicht mit der Supplementation, sondern mit der Nahrungsmittelauswahl und der Nahrungsmenge einfach. Ne? Das ist immer viel wichtiger, wie, also weil man sieht ja viele Influencer und auch viele Bodybuilder, die, wie soll ich sagen, die propagieren das ja schon zu jeder Mahlzeit Enzyme. Ne? Und wie du sagst, da kann man auch ganz viel durcheinander bringen. Ja, so den Verdauungstrakt, da soll man gar nicht eigentlich so viel mit drin rumpfuschen. Wie du sagst, das ist halt dann eine letzte Instanz, die man, einen Joker, den man ziehen kann. Aber auch in deinem Fall hat es gezeigt, du kannst da noch oben reinkippen, was du willst, ne? Wenn der Körper einfach keinen Bock mehr hat auf das viele Essen, dann ist es einfach so, ne?
Richtig.
Hast du im Training schon den Drop gemerkt, dass die Performance darunter gelitten hat?
Ja, ich war auch eine Zeit im Training sehr aufgebläht, also voll im Magen einfach. Und gerade in den Beintrainings hatte ich große Probleme. Also mir war direkt schlecht und ich konnte auch die Performance gar nicht so abrufen, einfach weil es mir mal kurz übel war im Training. Und ich hatte das Gefühl, der Körper war einfach mehr mit der Verdauung beschäftigt, als dass er sich jetzt aufs Training konzentrieren kann. Und ja, das macht dann halt einfach keinen Sinn mehr. Wenn du im Training bist, bist du im Training und dann soll der Körper sich voll und ganz auf das Training konzentrieren können.
Genau. Da muss ich zum Glück sagen, ich habe ja nicht den Druck, sage ich mal, diese ganze Nahrungsmenge reinzufahren, ne? Also ich schaue immer, dass ich mal mindestens 2 Stunden Zeit habe von meiner Pre-Workout-Mahlzeit bis hin zum Training. Und allgemein habe ich ja 4 Mahlzeiten pro Tag und noch einen Post-Workout-Snack. Also das ist ja total im Rahmen. Mit einer Kalorienmenge von circa 3000 Kalorien, da kommt man mit der Verdauung gar nicht so an seine Grenzen, wie in deinem Fall. Erzähl mal den Zuhörern nur noch mal kurz, bei wie viel Kalorien du dich denn so bewegt hast, bevor ihr quasi diesen Pullback gemacht habt. Das ist immer interessant zu hören für den Otto-Normalverbraucher, wie viel man wirklich dann essen muss als Bodybuilder, um so Muskulatur aufzubauen, wie du das gemacht hast.
Ja, also ich habe ja auch durch meinen Job eigentlich schon ein sehr hohes Niveau an Verbrauch, dadurch, dass ich viel sehr aktiv bin und durch meinen Stoffwechsel allgemein. Also ich war früher auch sehr, sehr dünn, sage ich mal, und habe sowieso einen sehr schnellen Stoffwechsel. Und wir waren dann circa gut über 7000 Kalorien. Ich war bei 7 bis 8 Mahlzeiten mit den Shakes noch dabei. Aber es ging dann auf Arbeit, war es wirklich stündlich, dass ich gegessen oder getrunken habe. Mahlzeit, Shake, Mahlzeit, Shake. Und dann war ich auch schon zu Hause und habe wieder mein Pre-Workout gegessen.
Wahnsinn.
Und dann im Training ging es ja weiter mit Shake. Also, der Körper hatte fast gar nicht wirklich mal Zeit, um das Ganze richtig zu verdauen im Endeffekt. Und genau, also
Unfassbar.
ist es immer eine Menge, die ich da zu mir nehmen muss, dass ich auch wirklich Fortschritte mache und das Gewicht auch höher geht. Ich glaube,
Denke
bei
ich
dir
mir die ganze.
ist das nicht so, hast du
Nee,
erzählt.
ich
Das
wollte gerade
heißt,
sagen, ne, wenn ich mir die Bilder von dir anschaue, Simon, ich verfolge dich ja auch auf Instagram, ne, und ich bin ja auch wirklich immer hinten dran, weil ich freue mich auch immer über Form-Updates und so weiter und so fort, ne, weil du gefällst mir auch als Athlet sehr gut und ich bin beeindruckt von der Qualität, die du auch schon hast und auch die Muskelbäuche, das sieht alles richtig imposant aus. Und dann denke ich mir manchmal so, Mensch, warum sehe ich nicht so aus? Ne? Und jetzt habe ich aber halt auch noch mal die Antwort, weil ich halt einfach die Hälfte, weniger als die Hälfte Leute an Kalorien zu mir nehmen als der liebe Simon. Ne? Und wir sind, wie groß bist du?
eins, also auf dem letzten Wettkampf wurde ich mit 1,72
So,
gemessen.
wir sind gleich groß. Du wiegst jetzt 100 Kilo, ne? Sagen wir
101,
mal. 101. Ich wiege zurzeit 90 Kilo bei deutlich
ja.
schlechterer Body Composition als du. Ne? Und da braucht man sich auch nicht zu wundern, Leute. Also der Progress beziehungsweise die Masse, die steht und fällt mit dem Essen. Ne? Das ist sehr beeindruckend, diese Zahlen zu hören. 7500 Kalorien, vor allem clean. Also ich kann 7500 Kalorien in Form von Mc's und Süßspeisen, kann ich easy wegsnacken. Ne? Aber
In
erst
einer
mal.
Mahlzeit.
Sie, ja, genau. Erst mal 7500 Kalorien clean. Da kommt es mir beim Zuhören schon aus den Ohren raus. Ne? Und ich hatte heute Mittag oder heute Vormittag, deswegen war ich gerade so aufmerksam am Zuhören, weil ich es so lustig fand. Ich hatte heute Vormittag das Gespräch mit meiner Freundin. Wir waren trainieren und nach dem Training, also ich habe zurzeit nochmal sehr Spaß am Training und es war gut gelaufen. Ich konnte mich gut pushen, so, ne? Und war nach dem Training, hatte ich halt einfach einen Bauch voll mit meinem Intra-Shake und dem Post-Workout-Snack. Ne? So, und ich hatte halt vorm Training meine 100 Gramm Reisflocken gegessen mit 40 Gramm Whey-Isolat und einer Banane, ganz klassisch halt. Ne? Das ist ja auch relativ leicht verdaulich und schnell durch. Und ich habe auch 2 Stunden gewartet. Ich habe sogar nach dem Frühstück, nach dem Pre-Workout-Meal quasi noch einen Verdauungsspaziergang gemacht. Mhm. Also optimale Voraussetzungen. Und ich bin trotzdem raus aus dem Training und habe zu ihr gesagt, ey, ich bin noch so im Fight-or-Flight-Modus durch das Training, einfach durch die Anstrengung auch, ne, mhm, dass mein Körper noch gar keinen Bock hat zu verdauen. Mhm. Ne? Und dann geht es bei mir 1 Stunde nach dem Post-Workout-Snack, geht es dann eben weiter mit der ersten, mit dem Post-Workout-Meal. Ne? Und da habe ich auch gesessen und ich hatte gar keinen Hunger. Ne? So, aber dann habe ich erstmal 3 Stunden Ruhe danach. Ja. Ne? Und ich habe auch, also ich kann auch 4 Stunden dann nichts essen. Das liegt an mir. Ich kann mir das ja so gestalten, wie ich das möchte. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte vor dem Training schon 3, 4 Mahlzeiten, dann ein Pre-Workout-Meal, dann ein Intra-Shake. Ich weiß ja nicht, wie der Intra-Shake bei dir zusammengestellt ist. Bei mir sind es zurzeit ganz easy peasy 20 Gramm EAAs, 20 Gramm Cluster, 10 Gramm Glutamin, 5 Gramm Kreatin. Mehr ist es nicht. Und auch das ist leicht verdaulich. So, also das ist Meckern auf hohem Niveau. Ne? Und dann höre ich dir zu und denke mir so, ach du Scheiße, mir kommt die Kotze hoch. Ne?
Also. Ja, ich muss die ganze Zeit auch lachen, weil ich glaube, mein Pre-Workout-Meal waren damals knappe 2000 Kalorien.
Und, also 2000 Kalorien im Pre-Workout-Meal.
Und Wahnsinn. Der Intra-Shake sind auch immer 100 Gramm Kohlenhydrate aus Gatorade in dem Fall.
Ah gut, das geht noch, ja.
Und nach dem Training gibt es dann nochmal 2000 Kalorien. Aber also ich muss dazu auch sagen, ich habe jetzt unter meinem neuen Trainer gelernt, dass es nach dem Training tatsächlich nicht auf das, wie viele Leute glauben, auf das Zeitfenster
Kohle ankommt. Fenster.
Genau, weil das gibt es nicht. sondern viel mehr auf den Körper zu hören. Und dass der Körper nach dem Training erstmal runterkommen muss und
toll,
kann. Ja. Und man isst, wenn man auch ein Hungergefühl hat. Ja. Dass man dem Körper erstmal so lange Zeit gibt, bis so ein Hungergefühl entsteht. Mhm. Weil dann ist der Körper auch wirklich bereit dazu, die Nahrung aufzunehmen.
Bist du jetzt auch also das war bestimmt am Anfang für dich auch was Neues. Also bist du jetzt wirklich so, dass du aus dem Training gehst und gar nichts zu dir führst erstmal? Oder wie machst du das zurzeit?
Ja, genau. Also das war sehr komisch für mich die erste Zeit.
Vor allem
für
den Kopf, ne?
Genau, weil ich es von meinem anderen Coach anders kannte, direkt nach dem Training essen. Genau. Da wurde gar keine Zeit verschwendet. Da hat man das direkt nach dem Training da im Gym noch gegessen. Ja. Und die erste Zeit war es wirklich schwierig, weil ich habe das auch nicht so richtig verstanden, warum ich jetzt eine Zeitspanne dazwischen habe oder warum ich das machen sollte. Und habe es auch tatsächlich, die erste Zeit habe ich es immer direkt nach dem Training gegessen. Mhm. Bis ich ihm dann so das Feedback gegeben habe, ja, ich habe da aber noch gar keinen Hunger.
Ja.
Und dann hat er mir geschrieben, ja, da ist kein anaboles Fenster. Das gibt's einfach nicht. Mhm. Du hast in deinem Training 100 Gramm Kohlenhydrate. Mhm. Dein Körper ist erstmal versorgt. Mhm. Ne? Lass deinen Körper runterkommen, dusch erstmal in Ruhe und dann setz dich erstmal ein bisschen hin und hör auf deinen Körper wirklich. Und
toller Ansatz. Also richtig gut, ja. Ja. Und wie sieht es aus, die Zeitspanne jetzt zurzeit, bis du dann wirklich zum ersten Mal isst nach dem Training?
Also mittlerweile ist es wieder kürzer geworden. Ich hatte mit den großen Mengen an Kalorien hatte ich auch bei 2 Stunden, 1,5 Stunden vor dem Training und nach dem Training circa. Jetzt ist es aber mittlerweile so, dass wenn ich 1,5 Stunden vor dem Training esse, dass ich dann unter Zucker im Training.
Okay.
Tatsächlich, weil diese Zeitspanne mir nicht mehr ausreicht. Deswegen bin ich auf 1 Stunde 45 Minuten runtergegangen. Mhm. Und Post-Workout ist das auch meistens so. Dann fange ich auch schnell an, Hypo zu gehen, also zu unterzuckern.
Genau.
Meistens schon nach 45 Minuten, Stunde. Und dann sollte ich meistens auch schon essen.
Aber dann habt ihr ja die Insulinsensitivität wieder gut gefixt.
Genau, oder? Ja, genau.
Klasse, ja. Sehr gut. Und da kommen wir jetzt auch schon zur ersten Frage. Und zwar habe ich Anregungen bekommen, wir sollten doch mal mehr oder wir sollten mal das Thema Regeneration besser oder mehr beleuchten einfach. Ne? Und da würde es mich mal, frage ich mich, was machst du denn nach dem Training, um, sag ich mal, aus dem Fight-or-Flight-Modus zu kommen? Machst du überhaupt was oder bist du da auch wieder ganz nach dem natürlichen Approach, der Körper regelt das von alleine? Wie sieht es da post-Workout auch mit Supplements und so weiter und so fort aus?
Das ist bei mir unterschiedlich. Also wenn ich jetzt eine Spätschicht habe und morgens trainieren gehe, dann ist das bei mir auch alles ein bisschen eng von der Zeit, bis ich dann arbeiten muss. Dann arbeite ich mit Ashwagandha direkt nach dem Training. Ansonsten nehme ich das vorm Schlafen gehen. Und wenn ich jetzt einen geregelten Tagesablauf habe mit Frühschicht, dann gehe ich meistens so zum Tagesende hin trainieren. Dass ich dann, wenn ich nach Hause komme, meine Zeit habe für mich. Und erstmal, ich versuche halt jeglichen Stress zu vermeiden, ne, um mich herum und auch in mir selbst, dass ich dann erstmal in Ruhe duschen gehe, mir dann das Essen zubereite und dann lege ich mich erstmal eine halbe Stunde hin, ne, oder setze mich eine halbe Stunde hin und entspanne einfach, ein bisschen runterkommen.
Genau. Also
Aber
wirklich
ich,
ganz natürlich eigentlich, ne?
genau, ich nehme da jetzt keine großartigen Supplemente zu mir oder so. Also, da bin ich jetzt auch nicht der Fan von, ehrlich gesagt. Ich finde immer, man sollte so lange wie möglich versuchen, dass der Körper alles aus eigener Kraft schafft.
Genau.
Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Du, ich glaube, du gehst
Ähnlich.
meistens immer mittags oder morgens trainieren.
Vormittags mittlerweile. Ich bin tatsächlich jetzt seit 3 Monaten circa. Also ich glaube, beim letzten Podcast war ich noch ein Verfechter, wo ich immer gesagt habe, ich gehe immer nüchtern trainieren. Und das habe ich auch wirklich die letzten 3, 4 Jahre durchgängig immer gemacht. Und ich hatte jetzt im Oktober quasi einen neuen Approach mal gewählt, weil ich auch bewusst mal in den Aufbau gehen wollte. Und also was heißt in den Aufbau gehen wollte, aber einfach meinen Aufbau mal anders gestalten wollte. Denn ich hatte vorher immer den Approach, ich will so lean wie möglich bleiben, auch wenn ich versuche aufzubauen. Ne? Dementsprechend gehe ich nüchtern ins Training, weil dann ist die Lipolyse hoch mit den ganzen Hilfsmittelchen und so. Ne? Und ich habe aber tatsächlich wirklich nicht viel Substanz draufgepackt, einfach weil man brennt sich dann auch schon ganz schön aus morgens. Ne? Und seit 3 Monaten mache ich das jetzt, wie gesagt, mit dem Pre-Workout-Meal. Also ich stehe auf, mache meine Morgenroutine, mein Yoga, hole meine Supplements und mache mir dann meinen Rice-Pudding oder Rice-Meal oder Reisflocken oder Risobel, die ich hier stehen habe, Hundefutter. Mache mir dann meine 100 Gramm mit dem 40 Gramm Whey und einer Banane in der Regel, Salz und Zimt. Und das futter ich dann. Und ich habe jetzt auch mal bewusst in den letzten 3 Monaten solche Sachen wie Aromatasehemmer rausgenommen, weil ich wollte halt immer so wenig wie möglich Wasser halten, damit die Form noch irgendwie ansehnlich ist. Ne? Und ich habe jetzt einfach mal den Approach ein bisschen, ich sag mal, gesünder gewählt und auch ein bisschen natürlicher, also so wenig wie möglich. Ne? Und es hat richtig gut funktioniert. Also ich habe jetzt in den letzten 3 Monaten, konnte ich mich auch in der Kraft nochmal steigern. Ich habe es tatsächlich bei der Performance im Training gemerkt, dass es mir gut tut, wenn ich nicht auf leeren Magen trainiert habe. Und das ist krass, weil hättest du mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich gesagt, das ist alles nur Kopfsache, ob man was im Bauch hat oder nicht. Ne? Aber dadurch, dass auch einfach meine Insulinsensitivität super ist, merke ich das. Ich bin nach einer Stunde, anderthalb, nach dem Pre-Workout-Meal, merke ich, dass ich voller bin und die Muskelkontraktion ist ein anderes, Muskelgefühl im Training ist ein anderer, der Pump. Ne? Und dementsprechend habe ich mich jetzt auch bei dem Drück, also ich merke es, die signifikanten Kraftanstiege oder ja, merke ich am meisten bei Drückübungen oder halt mal im Beintraining. Ne? Weil bei Zugübungen, muss ich sagen, sind die Sprünge gar nicht so riesig. Weißt du, was ich meine? Wenn du plötzlich 5 oder 10 Kilo mehr auf der Bank drückst, jetzt mal blöd gesagt, das ist schon heftig. Ne? Und da habe ich gemerkt, die Performance, die ist gestiegen und dementsprechend natürlich auch der Muskelaufbau. Ne? Und jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, was die ursprüngliche Frage war, wie wir darauf gekommen sind.
Regeneration war es.
Regeneration,
Genau,
genau.
genau.
Ja, also so Supplements. Ich nehme schon lange nach dem Training Magnesium zum Post-Workout-Meal. Also ich hatte auch meine Phase, wo ich direkt im Studio nach dem Training Magnesium und Ashwagandha zu mir genommen habe, weil ich gedacht habe, jetzt muss man direkt den Körper irgendwie runterfahren. Ich bin da mittlerweile, bin ich in einem anderen Approach. Also ich esse das. Ich esse meinen Post-Workout-Snack, das mache ich, und esse dann eine Stunde, maximal anderthalb später, mein Post-Workout-Meal. Und da nehme ich dann Magnesium und Ashwagandha dazu. Also nehme ich direkt so nach dem Training, weil ich halt einfach dem Körper auch dann wirklich eine Stunde, anderthalb mal Ruhe geben will. Ne? Und das kann der auch. Und ich muss jetzt auch dazu sagen, ich spüre jetzt nicht einen mega krassen Unterschied, ob ich das nehme oder nicht. Ich bin halt so ein Kontrollklaus. Mir tut das einfach gut, wenn ich so meine Routine halte, ne? Ob man da jetzt wirklich einen Riesenbenefit davon hat oder nicht, sei mal dahingestellt. Mich würde mal noch interessieren zum Thema Ashwagandha. Und zwar habe ich da vor kurzem, oder es ist gar nicht mehr so kurz her, habe ich einen Bericht gesehen oder gelesen, ich weiß es nicht mehr, wo es darum ging, dass es da gehießen hat, Ashwagandha hat gar keinen akuten Effekt auf den Cortisolspiegel, sondern erst in regelmäßiger Dauereinnahme. Hast du da schon mal von was gehört oder ist dir das Thema
Ja,
fremd?
nee, ich habe das, ich weiß, vielleicht war es dasselbe, ich weiß es nicht. Aber mir ist sowas jetzt letztens auch aufgetaucht, tatsächlich. Und gerade auch was so, ja, also es war ein englischer Post, den ich da hatte. Gerade auch so was Ängste angeht und sowas alles, dass es dort auch helfen soll, wenn man es tatsächlich kontinuierlich supplementiert.
Das ist doch jetzt also den Approach, den verfolge ich halt. Ich nehme das halt zweimal täglich, also einmal quasi um die Mittagszeit, Post-Workout jetzt, ne, zu meinem Post-Workout-Meal und einmal immer abends da das Kombiprodukt von HPN halt, das REM. Ne? Da ist ja auch nochmal Ashwagandha drin. Und ich nehme tatsächlich Ashwagandha schon seit 6, 7 Jahren. Damals auch aus dem Grund wegen der angstlösenden Wirkung und der stressreduzierenden Wirkung, weil ich früher mit Panikattacken und Angststörungen zu kämpfen hatte und das mir damals schon empfohlen wurde und darüber hinaus halt auch wegen der antientzündlichen Wirkung, wegen meiner Autoimmunerkrankung. Also ich bin großer Fan von Ashwagandha, aber auch das, ich habe das zwar jetzt alles im Griff, also ich habe keine Panikattacken und keine Angststörungen mehr und meine Immunerkrankung ist auch quasi lahmgelegt. Ich weiß aber jetzt nicht, wie viel da das Ashwagandha dazu beigetragen hat. Ich denke, es ist immer ein Mix aus allem. Und ich glaube, die Supplements haben den aller kleinsten Anteil an allem. Ich glaube, das meiste ist wirklich hier oben.
Ja, definitiv. Aber ich finde halt auch so zum Thema Regeneration gehören auch ganz andere Faktoren, wie jetzt die Supplemente oder die Zeit nach dem Training. Der Schlaf ist für mich das Wichtigste, finde ich. Ne? Oder auch, dass man dann seine Rest Days wirklich auch sinnvoll nutzt und sie auch einhält, weil ich glaube, da tun sich auch sehr viele Leute mit schwer, überhaupt Rest Days zu machen, weil sie irgendwie denken, sie müssen jetzt trainieren. Aber der Körper braucht halt einfach seine Ruhe.
Und wie viel Rest Days hast du zurzeit?
Zwei.
Also immer noch ein Fünfer-Split?
Ja, genau.
Ich finde das krass, ne? Ich meine, du bist noch ein gutes Stück jünger als ich, aber du arbeitest Vollzeit als Krankenpfleger im Schichtsystem, ne? Und du bekommst das trotzdem unter einen Hut, auf dem Level Bodybuilding zu machen.
Ja, es könnte bestimmt einfacher sein, sage ich mal so, aber ja, der Sport ist ja auch teuer, muss man nicht abstreiten.
Natürlich, natürlich,
Und da braucht man auch das gewisse Geld für. Und ja, anders geht's halt
Und
nicht.
das stimmt, ja. Und mit der Schlafhygiene, gibt es da irgendwas, was du den Leuten empfehlen könntest? Oder was bei dir ein Game Changer war? Oder bist du einfach von Natur aus
Ja.
jemand, der immer schon guten Schlaf hat?
Nee. Ja, ich sag's, ich will jetzt keinen hier die Leute nicht zum Konsum von Cannabis anregen. Aber ja, ist bei mir ein wesentlicher Faktor geworden vorm Schlafengehen jetzt einfach auch durchs Schichtsystem. Die Wettkampfvorbereitung hatte ich sehr, sehr viele Tage, wo ich einfach gar nicht mehr schlafen konnte.
Glaube
Und
ich.
gerade, ich habe ja auch sowas wie Spätfrühwechsel, wo ich dann spät nach Hause komme, früh wieder aufstehen muss. Und dann muss der Körper halt auch schnell runterkommen. Und ja, CBD hat mir nichts geholfen, Melatonin hat mir nichts mehr geholfen. Und ja.
Kann ich gut nachvollziehen. Also auch in den Zeiten, wo ich noch, wo ich jetzt in meiner Diät damals war, ne, oder allgemein zu Zeiten, wo ich auch noch viel mehr Stress hatte, kann ich das gut nachvollziehen. War bei mir auch immer das Mittel der Wahl dann gewesen. Aber wie gesagt, wir wollen hier niemanden zu irgendwas
Ganz genau.
aufrufen oder auch nichts verherrlichen. Das ist immer noch was, was in Deutschland nicht erlaubt ist und dementsprechend haltet da auch besser Abstand davon. Wir wollen uns heute mal auf die legalen Regenerationsmittelchen beschränken oder nicht nur Mittelchen, wie du auch schon gesagt hast, Schlaf, aber auch Stressbewältigung. Bist du von deiner Art her jemand, Simon, der sehr leicht sich stressen lässt? Oder bist du auch jemand, ich sag mal, ein ruhiges Gemüt, das gar nicht so leicht aus der Mitte zu bringen ist? Denn ich glaube, das spielt im Bodybuilding eine Riesenrolle, weil wenn man sich mal die Pros anguckt, wenn du auch Interviews von denen siehst, teilweise nicht alle, also ich rede jetzt nicht von dem Ian Valier, ich rede jetzt eher von jemandem anderen, weil das ist ja auch ein Hitzkopf, jetzt nur als Beispiel, ne? Die sind in der Regel total laid back und die bringt auch so leicht gar nichts aus der Ruhe und die reden auch alle immer ganz entspannt. Ich weiß nicht, ob das an den 100 Einheiten Wachstumshormonen liegen, dass die so lethargisch sind oder ob das wirklich einfach am Gemüt liegt. Wie ist das bei dir?
Also ich bin eigentlich ein ruhiger Typ von Natur aus, sage ich mal so. Aber ja, es gibt viele, viele Dinge, die mich schon innerlich dann stressen, sage ich mal so. Also bei mir ist das eher so, dass sich das dann wirklich innerlich abspielt und sich das nach außen hin gar nicht so zeigt. Aber das sind halt wirklich so Sachen, die ja ich halt nicht beeinflussen kann. Zum Beispiel so, ja, Sachen von der Arbeit, wo ich mir jetzt denke, ja, jetzt hatte ich wieder so einen sehr, sehr stressigen Tag, hatte kaum Zeit, was zu essen oder so. Und sowas belastet einen dann schon, weil man dann wiederum die Folgen für den Sport sieht und man sich dann denkt, ja, wie hätte man das jetzt besser machen können? Wie kann man das umgehen? Ja, das sind so die Sachen, die mich jetzt stressen, aber ich versuche immer, so ruhig wie möglich zu bleiben und den Stress von mir abzuwenden, weil ich natürlich auch weiß, dass Stressen ja einer der schlimmsten Faktoren für mich ist in dem Sport. Und es ist aber auch, glaube ich, auch ein langer Weg, das zu lernen, tatsächlich, dass man.
Bist du da auch jemand? Also ich habe mich da immer ertappt, als ich noch als Erzieher Vollzeit gearbeitet habe. Ne? Als Erzieher ist wie bei dir auch, das ist ein hochintensiver, stressiger Job. Ne? Und da hat man ja eigentlich die ganze Zeit mit Stressoren zu kämpfen. Und ich war dann irgendwann im Kopf schon so: Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, mein Cortisolwert, meine Form. Ne? Also man denkt dann schon so: Ich will mich von gar nichts stressen lassen, lasst mich alle in Ruhe, weil Cortisol ist der Feind eines jeden Bodybuilders und man läuft die ganze Zeit nur auf Eierschalen herum, weil man denkt: Ich will bloß nicht gestresst werden, sonst geht die Performance irgendwie den Bach runter. Merkst du denn da Unterschiede an deiner Körperkonstitution oder Komposition, wenn du gestresst bist? Also direkte Auswirkungen, weil das ist bei mir super krass, wenn ich gestresst, also richtig gestresst bin, wo dann auch wirklich der Puls hochgeht und ich merke, ich bin genervt, gestresst, Negativstress, dann habe ich direkt, dann sind die Bauchmuskeln gar nicht mehr sichtbar. Ne? Also ich ziehe dann richtig krasses Wasser und ich kriege auch gar keinen Pump mehr. Das ist richtig, das ist immediately. Ne? Wie ist das bei dir?
Ähnlich. Ja, also ich ziehe dann eher Wasser in den Beinen. Und ja, das Training ist durchwachsen, sage ich mal so. Gerade auch, weil der Kopf nicht frei ist. Progression lässt dann ein bisschen nach. Und es ist halt einfach, ja, es fehlt so die letzten Prozente, sage ich mal, in vielen Hinsichten. Das merkt man schon deutlich.
Und auf die kommt es dann im Endeffekt auch an. Und ich glaube, das ist auch das, was die Spreu vom Weizen trennt. Oder das ist auch das, warum die Profis so gute Profis sind, weil die sich nur auf den Sport konzentrieren können. Was du machst, ist ein Balanceakt jeden Tag, ne, zwischen normalem Leben, beruflichem Alltag und Bodybuilding. Und das ist in meinen Augen noch viel bewundernswerter, weil es noch viel härter ist. Das sind verschiedene Metaebenen, die du ausbalancieren musst. Und das ist wirklich ein Drahtseilakt. Also ja, mega krass.
Ja, definitiv.
Solche Entspannungsmaßnahmen, da bist du jetzt gar nicht so drin. Ne? Oder wie sieht das
Nee,
aus?
tatsächlich nicht. Irgendwie fehlt mir auch die Zeit dafür, um ehrlich zu sein.
Aber du weißt ja, dass das alles immer eine Frage der Priorität ist, Simon.
Ja, ich weiß.
Ne?
Ja, ich versuche immer so vor dem Training noch mein Schlaf zu machen, ne, dass ich so einen kleinen Powernap vor dem Training habe. Das tut mir auch tatsächlich sehr gut. Also ich merke, wenn das von der Zeit her nicht passt, dass ich im Training nicht 100% dabei bin. Das ist so, ja, eine Routine, die ich fast täglich dann auch drin habe, ne. Aber ansonsten leider nicht tatsächlich, ne.
Und bezüglich auch jetzt, wenn wir noch im Thema Regeneration bleiben, so Mobility, Stretching, wie sieht es da aus bei dir? Ist ja auch ein Zeitfaktor, muss
Ja,
man ganz
ja,
klar sagen, ne?
ja.
Machst du das?
Ja, baue ich ein. Also die Zeit versuche ich mir irgendwo am Tag zu nehmen, dass ich wenigstens 20 Minuten habe, um einmal alles durchzudehnen, Ja, ich habe es eine Zeit lang nicht geschafft, oder auch vernachlässigt. Und das merkt man direkt. Also, ich verletze mich da auch schnell. Auch wenn es nur so
Okay.
Kleinigkeiten sind, ne, die nach ein paar
Ja.
Tagen oder nach einer Woche wieder weg sind.
Ja.
Aber trotzdem, ist es schon ein großer Faktor.
Jeder Körper hat ja so seine Sollbruchstellen. Wie sieht das bei dir aus? Bei mir sind es zum, also jetzt als Beispiel, bei mir sind es immer die Unterarme, die Probleme machen. Ne? Vor allem, wenn ich einen Kraftzuwachs habe, kannst du die Uhr danach stellen. Nach 6 bis 8 Wochen geht die Unterarmmuskulatur zu. Dementsprechend habe ich ein bisschen mehr Spannung auf der Bizepssehne. Da merke ich die ein bisschen. Hier oben die Schulter, Brust wird immer ein bisschen tight. Ist, glaube ich, bei fast jedem Kraftsportler so. Wie ist es bei dir? Was sind so deine Sollbruchstellen, wo du ein besonderes Augenmerk darauf legen musst. Und was machst du im Umkehrschluss auch, um das dann zu beheben? Weil bei mir kommen ganz viele Leute, typisches Beispiel, lass dich gleich reden, kommen dann Leute und sagen, meine Bizepssehne ist entzündet. Und wo ich dann sage, die Bizepssehne ist nicht entzündet. Die ist maximal, wenn überhaupt, gereizt. Bei dir ist in der Regel ist immer die Schulter und die Brust zu oder hier unten, ne, oder der Brachialis. Und da gehe ich einmal hin, drücke einmal rein. Ah ja, das tut weh. Wo ich dann sage, ja, dann geh mal zum Physio, mach die Muskeln auf, da ist nichts entzündet. Wie ist das bei dir?
Knie.
Knie.
Ja, ich habe
Boah, das ist
große
fies.
Probleme mit den Knien. Aktuell geht's. Habe ich relativ gut im Griff. Aber vor einem guten Jahr, da hatte ich starke Probleme mit den Knien. Ich habe jetzt, also ich dehne mich täglich. Das hilft. Aber ich habe auch im Training einiges verändert. Also ich habe noch vor einem guten Jahr, habe ich 180 Kilo gebeugt. Und ob das jetzt so sauber war, war mir dann auch egal. Oder auf der Hackenschmidt 240 Kilo draufgepackt. Ich habe das bewegt, ja, aber ob das jetzt so sinnvoll war, ist eine andere Frage.
Genau.
Und ich habe das jetzt so ein bisschen abgelegt, schaue, dass ich immer volle Range of Motion habe, schaue, dass ich kurze Stopps habe, negative sowie positive.
Sehr gut.
Und dass ich halt auch wirklich versuche, die Muskulatur zu triggern. Ja, sondern nicht nur, dass ich Gewicht bewege,
Ah, wir
so wie
sind
ich
ja
das,
Bodybuilder, keine Powerlift.
wie ich das wahrscheinlich früher gemacht habe. Und ich versuche auch alle 2 Wochen oder wenn jetzt wirklich was Schlimmes ist, jede Woche mal zum Physio zu gehen, dass
Klasse.
der dann die Muskulatur, wo ich jetzt am meisten Probleme habe, einmal frei macht, was meistens die Beine sind. Ist einfach so.
Naja.
Ja, und genau, ansonsten, ja, es zwickt mal hier und da, aber das ist, glaube ich, relativ normal,
Das
würde
ist
ich mal
normal.
sagen.
Und ich habe mitbekommen, auch durch deine Storys, dass du Probleme mit dem Adduktor hattest oder
Ja.
hast. Was ist denn da los?
Ich habe mir letztes Jahr, also 2021, den Adduktor abgerissen, auch bei der
Beim Beugen
Kniebeuge.
mit 180 Kilo?
Nee, nicht 180 Kilo, es waren 130. Da
Okay.
hatte ich noch so ein ganz komisches System. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Auf jeden Fall, du peilst deine Rep Range an, in der du eigentlich versagst, ja, um die 15 Wiederholungen. Dementsprechend suchst du dein Gewicht aus und versuchst dann damit aber 25 zu machen,
Na ja.
indem du kurze Pausen
Genau,
einbaust,
ja.
ne,
Kenne ich, ja.
Atempausen etc.
Ja.
Und dabei habe ich es mir dann abgerissen. Und ich wurde nicht operiert. Ich habe mich von dem Dr.
War das
Rich,
in der Vorbereitung? Das hast du mir doch beim
es war
letzten Mal,
kurz
glaube
vor
ich,
der
erzählt, ne?
Vorbereitung,
Ja,
genau,
genau, ja,
einen
genau.
Monat davor,
Stimmt, ja, genau. Ja.
wurde dann nicht
Ja.
operiert, ist
Ja.
dann hoffentlich von alleine verheilt, schmerzt jetzt aktuell aber wieder seit einigen Wochen. Ich warte auch noch auf einen MRT-Termin, um zu schauen, ob da wirklich alles zusammengewachsen ist, wie es zusammenwachsen sollte. Es ist aktuell auch so, dass ich wieder Beine trainieren kann, zu 100%. Ich habe einfach wieder auf die Hackenschmidt gewechselt. Ich habe vorher die Pendulum Squat gemacht. Ich glaube, dass die einfach zu sehr den Adduktor auch belastet hat. Und jetzt bin ich auf die Hackenschmidt gewechselt, habe das Gewicht ein bisschen wieder reduziert. und steigere mich so langsam wieder. Und eigentlich bin ich auch recht schmerzfrei. Ich muss halt
Super.
aufpassen im Alltag, dass ich, wie ich mich bewege. Zum
Ja.
Beispiel, wenn ich jetzt versuche, irgendwie zu rennen oder so schnelle, spontane Bewegungen zu machen,
Ja.
das geht nicht. Nee,
Okay.
das geht
Ich drücke
nicht.
dir die Daumen, dass es besser
Ja,
wird. Und
danke.
dass nichts kaputt ist auf jeden Fall, ne?
Ich hoffe.
Und
Also.
ja, bist du der Meinung, deine Knieschmerzen sind wirklich gelenksbedingt oder meinst du, das kommt von der Muskulatur?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem, weil
Aha.
wenn ich beim Physio bin und der einmal die Muskulatur richtig frei macht, dann
Ja.
die Schmerzen so 80% weg.
Aha,
Tatsächlich.
aha.
Und
Ich
deswegen
frage
hilft mir
das,
auch
ja.
das Dehnen zu Hause
Ja,
und
genau.
hier mit den Black Rolls abrollen der
Ja.
Muskulatur ist jetzt nicht dasselbe, wie wenn es der Physio macht. Aber auch das
Es ist
hilft
auch sehr
immer so ein
müßig, vor
kleines,
allem mit 100 Kilo dann auf dem Boden rumzuwälzen. Das macht keinen
ja.
Spaß, ne?
Aber auch das hilft, so eine
Ja,
kleine
klar.
Prozentzahl, ne?
Also auch das ist ein Regenerationstool, ne? Ich habe hier zu Hause auch eine Black Roll, dann habe ich meine Shakti-Matte, dann habe ich so ein Thumper, das ist so ein elektrisches Massagegerät mit so zwei Knöpfen. Das hier ist an Strom angehangen, also das ist noch mal viel stärker wie so eine klassische Massagepistole,
Ja,
ne?
die habe ich auch, die bringt gar nichts.
Die Massagepistole habe ich auch.
Kannst
Das ist
vergessen.
wirklich für hier, für Kleinkram ein bisschen. Und selbst dazu ist es schon fast zu schwach,
Ja,
ne?
ja.
Also da, ich sage immer, es ist schon mal, eins ist immer mehr als null, ne? Das ist ein Tool, das hat seinen Platz. Und auch im Hobbybereich oder jetzt als, wirklich als, jetzt zum Beispiel Klienten von mir, ne? Die ganz normale Lifestyler sind so, ne? Für die ist das okay, wenn die mal eine kleine, hier eine Verspannung haben oder was, dann geht das. Aber wenn die Muskulatur so, der Muskeltonus bei einem Bodybuilder ist einfach ein anderer, ne? Da liegt ja auch an den Substanzen und an dem Training und an den Gewichten, die bewegt werden und an der Intensität und an der Wiederholung, ne? Das ist, da muss einfach ein Profi ran. Und ich empfehle das auch immer jedem, der regelmäßig trainiert, wirklich auch regelmäßig eine Physio zu machen. Ich sage nämlich immer, ihr bringt immer nur Spannung rein in den Körper, ne?
Ja.
Ihr müsst auch irgendwann mal nochmal Spannung rausholen. Und das ist lustig, als du von der Hackenschmidt erzählt hast, da musste ich dran denken, denn ich hatte auch meine Zeit, ich war jetzt nicht so stark wie du. Ich hatte meine Zeit, da habe ich dann mit 160, 180 Kilo Hackenschmidt gemacht, ne? Und habe dann die negative nicht kontrolliert,
Ja.
dementsprechend auch meine Rumpfspannung gar nicht gehalten und habe mir dann dadurch einen Nabelbruch
Oh.
zugezogen, ne? Einen ganz kleinen, ne? Aber der ist jetzt da. Der geht auch von alleine nicht mehr weg, ne? Und das war aber auch so ein Moment, das war letztes Jahr, wo ich gemerkt habe, ich muss mein Training überdenken, denn ich bin A, nie wirklich, also ich bin einfach kein starker Athlet. Ne? Also meine Stärke ist nicht die Kraft, sagen wir es mal so. Und ich bin nicht fürs schwere Training gemacht, weil ich dann einfach sehr verletzungsanfällig bin. Ich habe Freunde, die trainieren wirklich wie die Schweine, also die Technik, ne? Und auch Gewicht, also die geben Gas. Das könnte ich gar nicht. Da breche ich mir beim Zuschauen schon, brechen mir da die Knie durch. Und das war, also jetzt auch mal an die Zuhörer, überdenkt euer Training, wenn ihr regelmäßig Verletzungen habt oder wenn ihr regelmäßig Pausen machen müsst, weil ihr gezwungen seid, weil euer Körper irgendwie sich nicht gut anfühlt oder wie gesagt, ihr verletzt seid oder sich immer wiederkehrende Problematiken entwickeln, dann überdenkt euer Training. Und genau das musste ich letzt oder durfte ich zum Glück, bevor was Ernstes passiert ist, durfte ich das auch machen. Und seitdem mache ich halt einfach, ich sag mal, das letzte Mal im Beintraining hatte ich dann 120 Kilo auf der Hackenschmidt, habe das aber dann als dritte Übung gemacht, habe dann Vorermüdung, ne, Strecker, Adduktor, ins Versagen und bin dann erst an die Hackenschmidt und mache dann eine 2 Sekunden negative und einen Deadstop und dann nochmal hoch, ne, und schaue halt die ganze Zeit, dass mein Bauch drin bleibt. Ne? Weil bei diesen Heavy Compound Movements, da muss man einfach aufpassen, wie du sagst, ihr bewegt das Gewicht irgendwie, aber die passiven Strukturen, die leiden. Und da ist auch nochmal der Bogen zu spannen zur Regeneration. Denn wenn man sein Training überdenkt, dann muss man gewisse Regenerationsmaßnahmen gar nicht erst in Anspruch nehmen, denn der Körper kann das eigentlich ganz gut wegstecken, wenn die Muskulatur gezielt trainiert wird. Und das
Richtig.
ist bei 80% oder ich sag mal es mal 70% aller Leute, die ich bin ja täglich im Studio, den halben Tag. Und wenn ich den Leuten zuschaue, das ist wirklich eine Katastrophe, immer noch, obwohl wir YouTube haben, obwohl wir Instagram haben. Das ist ein Riesending.
Ich glaube auch tatsächlich, dass Instagram da vieles ruiniert.
Verschlimmbessert.
Ja, genau. Ich glaube, die Leute gucken zu sehr auf die anderen Leute, gucken sich die Profis an und denken, oh, der bewegt da jetzt 220 Kilo beim Beugen. Das muss ich auch schaffen. Aber man muss das auch mal ein bisschen in Relation setzen. Also was ein Chris Bumstead oder weiß Gott, wer für Beine hat, da kommt kein Autonormalverbraucher dran. Und der hat bestimmt auch nicht bei beim Beginn der Karriere 220 Kilo gebeugt,
Richtig.
sondern der hat vielleicht 10 Jahre dafür gebraucht.
Und bist du denn überhaupt jetzt noch jemand, dem das Gewicht was bedeutet? Also sagst du, du willst auch auf Biegen und Brechen stärker werden? Oder ist die Progression, also ist die Gewichtssteigerung nur eine kleine Form oder ein Faktor der Progression? Ja? Wie ist denn das bei dir? Bist du drauf erpicht? Machst du noch dein Logbuch? Führst du das?
Ja,
Guckst du auch immer, dass du da
also
stärker wirst?
ich hab mein Logbuch immer, das führe ich auch immer, und schaue auch immer auf die Progression. Aber ich muss sagen, ich gehe auch oftmals mit dem Gewicht nochmal einen Schritt zurück und versuche die Ausführung zu verbessern.
Sehr
Ich habe ja
gut.
auch immer mit meinem Trainer Trainingsanalysen,
Okay.
ne, wo ich dann das Ganze einmal abfilme, ihm zuschicke. Und wir dann immer wieder das Training verbessern. Da gibt es immer was zu verbessern, tatsächlich. Und dann geht es halt wieder einen Schritt zurück mit dem Gewicht. Aber man triggert den Muskel dann wiederum ganz anders, als man das vorher gemacht hat. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste bei unserem Sport gerade, dass man versucht, den Muskel zu 100% zu triggern und nicht irgendwelche anderen Strukturen. Und da reicht oftmals auch wenig Gewicht für. Meistens auf jeden Fall, wenn man
Ja,
dann die Muskulatur zu 100% ansteuert.
genau.
Und nochmal zurück zur Regeneration wegen dem Training. Ich weiß
Ja,
nicht, ob du
ja.
Roman Fritz verfolgst.
Natürlich.
Der wird ja, glaube ich, gefühlt jedes Mal in seinen Fragerunden gefragt, ob er Deloads einbaut oder ob er schon jemals einen Deload eingebaut hat. Und dann kommt immer von ihm, nee, wenn du also deine Faktoren einhältst und auch richtig ja ausführst, sage ich mal, was Schlaf angeht, was Training angeht, was Ernährung angeht, dann braucht dein Körper im Normalfall kein Deload. Ja.
Genau. Das ist auch das, was ich eben gesagt habe. Wenn das Training stimmt, brauchst du gewisse Maßnahmen gar nicht in Erwägung zu ziehen. Da gebe ich dir vollkommen recht, Simon. Hast du noch eine Frage, die wir hier bearbeiten können? Hast du irgendwelches Feedback noch bekommen? Sonst gehen wir gleich, nämlich mache ich gleich den Schluss.
Ja, also ich würde noch mal in Richtung Meal Timing gehen. Also über
Ja.
Supplement haben wir jetzt schon geredet.
Ja.
Wie das aussieht mit Meal Timing, ich weiß nicht, wie du das so siehst oder was du da für einen Ansatz verfolgst.
Also ich finde es tatsächlich, es kommt drauf an, ne? Für wen? Ne? Also wenn jetzt jemand sagt, ich will das Optimum rausholen, ist Meal Timing eine Stellschraube, an der man drehen kann. Ne? Und ich gehe sogar so weit, dass ich bin ein Fan davon, den klassischen Lifestyler, die Leute, die sagen, ey, ich will trainieren und ich möchte auch Fortschritt erzielen, ob das jetzt Fettabbau oder Muskelaufbau ist, ist egal. Wenn die sagen, ich habe aber keinen Bock auf einen strikten Ernährungsplan, dann sage ich, okay, lass uns Pre- und Post-Nutrition ein bisschen bearbeiten, denn da kann man schon ganz viel mit rausholen. Na, wenn die Pre-Workout und Post-Workout und eventuell noch Intra-Workout, aber das ist für einen Lifestyler uninteressant. Wenn die Nutrition passt, da hat man schon ums Training rum ganz viel abgedeckt und dann kann man auch als Otto-Normal-Sportler, als Hobbysportler guten Progress erzielen. Als Bodybuilder ist Mealtiming in meinen Augen schon entscheidender Faktor. Es kommt aber auch hier nochmal drauf an, ob wir von einem 70-Kilo-Athleten reden oder von einem 130-Kilo-Athleten reden. Ne? Weil der 70-Kilo-Athlet, der kommt mit 4 Mahlzeiten am Tag, kommt der zurecht. Und da ist es auch mal nicht schlimm, wenn der mal 3 Stunden Leerlauf hat dazwischen. Bei einem 130-Kilo-Athleten, der wird halt viel schneller flach, weil der Stoffwechsel ein ganz anderer ist, wegen der Muskelmasse. Da spielt es in meiner Welt schon eine große Rolle. Da ich jetzt leider nicht in dem Genuss bin, einen 130-Kilo-Athleten zu coachen, kann ich dazu wenig sagen. Ne? Aber ich finde schon, dass das seinen Platz hat. Wie siehst du das?
Ja, also ich gebe dir da vollkommen recht. Ich würde vielleicht noch hinzufügen, dass man wirklich schauen soll, wie die Verdauung arbeitet. tatsächlich. Also, ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn zwischen den Mahlzeiten mal 4 Stunden Pause ist. Aber ich finde, die Verdauung sollte dadurch nicht beeinträchtigt werden. Ja, es kann ja gut möglich sein, dass man durch die Zeitspanne und dann durch ein größeres Meal Probleme mit der Verdauung bekommt. Wenn das der Fall ist, dann sollte man die Spanne verkürzen und die Mahlzeit vielleicht verringern. Ja, und dafür vielleicht eine Mahlzeit mehr essen. Wenn man keine Probleme mit der Verdauung hat, dann ist es auch vollkommen okay, dass da auch mal 4 Stunden Pause zwischen ist.
Genau.
Ansonsten, ja, sehe ich das so wie du, ja, als Bodybuilder, dass man seine alle 2 bis 3 Stunden eine Mahlzeit zu sich nimmt, ja, wegen der Proteinbiosynthese.
Genau.
Und genau,
Ich
also,
finde es auch, ja,
ja.
Entschuldigung. Ich finde es lustig. Also wenn ich rede von Mahlzeiten, ne, für mich ist tatsächlich ein Shake mit einer Banane ist für mich eine Mahlzeit, ne? Also man muss auch immer das mit den Klienten dann besprechen, beziehungsweise mit den Leuten, mit denen man sich unterhält, dass man da auf einer Wellenlänge ist, ne? Weil für manche ist eine feste Mahlzeit eine Mahlzeit, aber für mich als Bodybuilder ist alles, was ich quasi so zu mir führe, wenn das jetzt Protein enthält, ich sage mal Carbs, ein bisschen Fette oder Ballaststoffe, dann ist das für mich eine Mahlzeit. Natürlich ist das nicht im Sinne einer klassischen ausgewogenen Mahlzeit oder jetzt bei dir, wenn du sagst, du hast jede Stunde im Wechsel ein flüssiges Mehl und dann ein festes Mehl, ist ja auch eine Mahlzeit, ne? Und die flüssige Mahlzeit ist dann ein Shake, aber das ist ja für dich in dem Fall dann auch eine Mahlzeit. Da gilt es halt, die Begriffserklärung halt einfach auch zu verdeutlichen, damit man vom Gleichen redet, ne? Denn ich sage oftmals zu meinen Klientinnen, ich betreue ja größtenteils auch Frauen, ja, schaut, dass ihr auf 4 Mahlzeiten am Tag kommt. Und dann gucken die mich so an, so, soll ich jetzt 4-mal am Tag was essen? Und dann sage ich so, es reicht Frühstück, Mittag und Abend und dann zwischendurch vielleicht nach dem Training ein Shake. Und der Shake ist dann für mich halt eben auch eine Mahlzeit. Das klingt dann aber nach außen hin für viele, die in der Materie nicht drin sind, so, boah, krass. Oder wenn ich jetzt jemandem erzähle, ich habe in der Diät 6 Mahlzeiten, davon sind aber eigentlich nur 4 feste Mahlzeiten und ein Post-Workout-Snack und ein Shake. Das ist ja für mich, für uns ist das keine Mahlzeit, das snacke mir, das atmen wir gerade so weg. Ne? Aber das hört sich dann immer so krass an, boah. Oder auch die Bodybuilder, die dann, weil das wird oftmals gerne auch so, der Begriff, der wird so inflationär benutzt von Leuten, die dann 8 Meals a Day. Und dann denkt man so, boah, krass, der setzt sich 8-mal hin und isst Reis mit Hühnchen. Ne? Aber die Wahrheit ist einfach, das sind dann 5 feste Mahlzeiten, sage ich jetzt einfach mal, und 3 Shakes. Es klingt aber
Genau.
natürlich immer besser, wenn man das als Mahlzeit bezeichnet. Ne?
Ja, also genau. Ich finde, Meal Timing ist im Bodybuilding ein sehr wichtiges Thema. Wenn man das jetzt hobbymäßig betreibt, kann man das so machen wie du, dass man
Genau.
schaut, dass man rund ums Training gut versorgt ist. Und den Rest des Tages kann man da, muss man da jetzt nicht 100% Wert drauf legen und sich dann da irgendwie einen
Spannend.
großen Stress auch machen. Ja,
Ich habe
sehe
auch
ich
hier zwei
kritisch.
Leute in meinem engen Umfeld. Also das ist zum einen mal mein ehemaliger Coach, mit dem ich auch immer noch gerne mich austausche und viel Kontakt auch halte und pflege. Der wiegt auch so um die 100 Kilo, richtig, richtig gut in Form, auch eine solide Muskelmasse und der isst seit ganz langer Zeit nur 3 Mahlzeiten am Tag. Da ist auch jeder Körper unterschiedlich. Das muss man auch bedenken. Es gibt Leute, bei denen sieht man keinen Unterschied, ob die 5-mal am Tag was essen oder 3-mal am Tag. Ne? Bei denen ist es wirklich nur wichtig, dass die Kalorienzahl am Ende des Tages passt. Ne? Und das andere ist ein Bekannter von mir, der trainiert im gleichen Studio, der ist auch ein Wettkampfathlet und der isst 3 Mahlzeiten am Tag. Die Mahlzeiten sind dann natürlich big, ne? Aber kann man machen, wenn er weiß, dass das für ihn funktioniert. Das ist jetzt auch kein 130-Kilo-Athlet, dann geht das noch. Und da muss man halt dafür muss man aber seinen Körper eben kennen. Ne? Das ist halt
Eben.
für den Hobbysportler oftmals, der ist noch gar nicht so weit. Ne?
Ganz genau.
Also, da sind wir ja eigentlich gleicher Meinung. Ne?
Ja. Also ich weiß auch für mich, dass das nicht klappen würde mit 3 Mahlzeiten. Also ich bin schon
Das wird schwierig,
nach
ja.
3 Stunden total flach.
Ja, genau,
Und ja.
ja. Ich merke das auch tatsächlich, dass ich relativ schnell flach werde, wenn ich nicht. Also ich habe immer meine 5 Mahlzeiten an Trainingstagen, 4 feste Mahlzeiten, ein Post-Workout-Snack, ne? Und die brauche ich dann auch. Also ich merke das
Ja.
auch. Jetzt auch über die Weihnachten habe ich teilweise nur zwei Mahlzeiten gehabt, weil ich dann morgens mein Frühstück, mittags ein Shake und abends dann halt mit der Familie das Weihnachtsessen, ne? Und ich merke das dann, wenn mir fehlt dann, also mir fehlt die Fülle in der Muskulatur, ich kann die auch gar nicht richtig ansteuern, dann, wie du sagst, man
Ja,
wird dann schnell flach, ne?
ja.
Zum Abschluss,
Genau.
Simon, eine letzte Frage, beziehungsweise gib uns mal ein Update. Wo befindest du dich denn jetzt gerade auf deinem Weg? Ich nenne es jetzt mal zur Brocard, ne? Was ist jetzt gerade so die, was steht als nächstes an? Du sagst, du kommst jetzt aus der Pullback-Phase. Wie geht es jetzt weiter? Lass mal die Zuhörer da kurz noch teilnehmen.
Ja, ich hoffe, dass es so langsam in die nächste Push-Phase kommt. Gerade auch für mich mental, glaube ich, sehr wichtig, mal wieder gute Fortschritte zu sehen, weil es jetzt die letzten Wochen klar ist. Es sind auch Fortschritte, wenn man hört, dass körpereigene Funktionen sich wieder verbessern und daher das Feedback kommt. Aber es ist trotzdem mental was anderes, wenn man sieht, die Waage geht wöchentlich nach oben. Die Muskeln werden praller, man wird stärker im Training etc. Ich finde, das ist gerade für Bodybuilder auch sehr wichtig, dass man diesen Fortschritt sieht. Für mich auf
Definitiv.
jeden Fall. Und deswegen hoffe ich, dass es jetzt so schnell wie möglich wieder in die nächste Push-Phase geht, gerade weil mein Körper auch das nötige Biofeedback gibt, dass das aktuell wieder möglich ist. Und ich hoffe, dass wir noch 5 bis 6 Kilo vielleicht noch mal draufpacken können, dass ich vielleicht so mit 106, 107 in die Prep starten kann, die ja für die Herbstsaison vorgesehen ist, dass ich genau Ende dieses Jahres, also Ende 2023, dann an den Wettkämpfen dann teilnehmen kann. Wir haben jetzt noch nicht geplant, welche genau. Ich werde mich ja sowieso noch mal in Deutschland qualifizieren müssen, also werde noch mal einen deutschen Wettkampf mitmachen müssen. Wird sich ja vielleicht anbieten, dass das die Dennis James Classic ist, zum Beispiel. Dort gibt es ja auch direkt eine Pro Card. Und danach gibt es ja immer noch zahlreiche Wettkämpfe in Europa. Und da muss man dann demnächst mal planen. Aber jetzt aktuell schauen wir einfach, dass wir kleinschrittig planen, dass wir jetzt erstmal die nächste Push-Phase erfolgreich hinter uns bringen und dann noch ein bisschen was draufpacken können, gerade so an den Schwachstellen, wie zum Beispiel Arme oder so. Der Teres Major finde ich jetzt persönlich für die Classic-Physik fehlt es da noch ein bisschen. Und dann bin ich mal gespannt, was die
Sehr cool.
Wettkampfvorbereitung bringt.
Ich bin total gespannt auch und ich drücke dir die Daumen, dass alles hält
Vielen
und dass
Dank.
alles so läuft, wie du dir das vorstellst. Und ich spiele auch mit dem Gedanken, an der Dennis James Classic mal vorbeizukommen, als Gast auch einfach und würde mich mega freuen, wenn wir uns spätestens dann dort mal persönlich treffen, denn wir haben tatsächlich geplant, dass wir mal ein bisschen Content zusammen abfilmen wollen, ne, dass wir mal ein gemeinsames Training machen. Also ich komme dich gerne mal besuchen und dann filmen wir ein bisschen was ab, machen dort auch noch mal einen Talk vor Ort, sage ich mal, unter vier Augen. Das ist bestimmt auch noch mal was anderes vom Flair. Da würde ich mich sehr freuen, wenn wir da in absehbarer Zeit dafür finden. Und ich würde sagen, Simon, dann belassen wir es heute dabei. Wir sind jetzt wieder eine gute Stunde am Quatschen.
Ja.
Und ich bedanke mich bei jedem, der bis zum Schluss zugehört hat. Ihr dürft uns auch gerne Kommentare unter dieses Video machen, was ihr denn im nächsten Podcast so an Themen hören oder sehen wollt. Ne? Wir sind da total offen. Es gibt auch keine Tabus. Ihr dürft alle Fragen stellen. Wir werden auf alles eine Antwort geben, solange wir dazu was sagen können, beziehungsweise solange wir da Erfahrungswerte haben. Denn ich werde euch nichts erzählen, von dem ich keine Ahnung habe. Und der Simon ist da genau der gleichen Meinung. Genau, von daher, Simon, wie immer, vielen Dank für deine Zeit. Es war nochmal ein sehr angenehmes Gespräch. Und wir schauen, dass wir vielleicht sogar den nächsten Podcast schon live unter vier Augen machen können. Und wenn, falls nicht, dann in absehbarer Zeit, gell?
Sehr gerne. Würde ich mich sehr darüber freuen,
Ja, ich auch.
sich persönlich mal zu treffen.
Klasse. Du, dann
Definitiv.
mach's gut und ich wünsche dir einen guten Pump und viel Erfolg im Training weiterhin. Pass auf dich auf, ne?
Dir auch, Dankeschön.
Alles klar, okay. So. Tada.